Zeitpolster, der Podcast fürs clevere Älterwerden.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Zeitpolster, dem Podcast fürs clevere Älterwerden. Heute haben wir ein ganz tolles Thema, sehr gut für den Jahresbeginn, und zwar es geht um Bewegung im Alter. Also am allerbesten wäre es, wenn Sie jetzt auf Pause drücken, die Kopfhörer schnappen und hinausgehen in die frische Luft, weil diese Folge hört sich natürlich am besten bei einem Spaziergang. Ich habe für diese Folge natürlich wieder einen Experten eingeladen, und zwar Herrn Dr. Robert Fritz. Er ist der medizinische Leiter des Zentrums für Gesundheit, Sportmedizin, Ernährung, Sportwissenschaften und Trainingstherapie. Er ist auch selbst sehr sportlich, wie man auf der Website sehen kann. Und außerdem ist er auch der Leiter vom Medical Center des österreichischen Frauenlaufs und des Vienna City Marathons. Herzlich willkommen, Herr Dr. Fritz.
Herzlichen Dank für die Einladung.
Also mich freut das Thema besonders, denn das hat uns noch gefehlt in unserer Reihe, und ich weiß schon, dass das ganz was Wichtiges ist. Warum ist denn Bewegung im Alter so wichtig?
Bewegung ist wahnsinnig wichtig, weil sie dafür sorgt, dass wir gesund und fit alt werden dürfen. Wir dürfen durch die moderne Medizin mittlerweile schon sehr alt werden. Also das Durchschnittsalter in Österreich liegt bereits über 80 Jahre. Aber, und das ist das Problem, was wir im letzten Gesundheitsbericht von diesem Jahr 2024 herausgefunden haben, die letzten 20 Jahre verbringen wir nicht mehr in Gesundheit. Und da hat Bewegung einen sehr großen Impact, dass ich mit regelmäßiger Bewegung, wir werden darauf zurückkommen, das ist nicht viel, was ich gerne hätte, dass diese lebenswerte Jahre deutlich verlängern kann und dann auch fit und gesund alt werden darf.
Das ist ja ein interessanter Bericht, den Sie da nennen, und sehr, sehr aktueller auch. Heißt es auch tatsächlich, dass jetzt gerade in Österreich die Menschen im höheren Alter nicht mehr so gerne Sport machen? Sind wir da eher schlechter im Vergleich?
Also ganz ehrlich, wir sind überhaupt schlecht in der Bewegung.
Okay. Ja,
nicht nur in Österreich, sondern weltweit. Nur 20% der Bevölkerung, 25% der Bevölkerung erreichen die Mindestempfehlungen an Bewegung der Weltgesundheitsorganisation. Der Rest macht es wenig. Und diese Mindestempfehlungen sind 150 Minuten Ausdauer pro Woche, also 2,5 Stunden pro Woche, und zweimal in der Woche kräftigende Übungen, die speziell für ältere Herrschaften sehr wichtig sind.
Okay, das ist ja sehr interessant, weil ich habe mir gedacht, dass bei uns die Leute doch recht sportlich sind, aber dann war das eine falsche Einschätzung.
Wir sind im Kopf sportlich, ja, wir genießen Sport zuzuschauen. Genau. Ja. Der Österreicher, die Österreicherin hat schon eine sportliche Mentalität. In der aktiven Selbst- und Ausführung sind wir noch ein bisschen verbesserungswürdig.
Ja. Ich verstehe. Und ja, was ist denn der Grund, warum wir es machen sollten, gerade im Alter? Was sind denn diese positiven Auswirkungen dann auf den Körper und also auf die physische und sicher auch auf die mentale Gesundheit?
Ich möchte sogar von den Empfehlungen ein bisschen umdrehen, als es normalerweise ist. Ich möchte mit dem Krafttraining anfangen. Das Krafttraining ist im Alter immens wichtig. Wir haben eine große Pflegeproblematik. Wir haben das Problem, dass wir den Alltag oft nicht mehr schaffen, dass wir Unterstützung brauchen beim Einkaufen, bei Verrichtung von täglichen Dingen, vielleicht dann sogar bei der Körperpflege, weil wir oft nicht krank, sondern zu schwach sind. Und das ist etwas, was wir leider noch nicht so richtig in der Medizin als eigene Krankheit definieren, nämlich körperliche Schwäche. Und Krafttraining kann das verändern und verhindern. Das heißt, je früher ich damit anfange, desto besser ist es. Aber das Wichtigste, es ist nie zu spät, damit anzufangen. Also auch mit 70 oder 80 Jahren macht es noch Sinn, ein regelmäßiges Krafttraining zu machen, um selbstständiger zu sein, selbstständiger leben zu können und das ist ganz wichtig, das Sturzrisiko zu senken.
Wenn ich jetzt Krafttraining höre, dann denke ich gleich ans Fitnessstudio und an ganz schwere Gewichte. Das muss es wahrscheinlich nicht sein, oder?
Das muss es nicht sein. Das ist natürlich möglich und ehrlich, ja, warum nicht? Ein Fitnessstudio ist eine gute Umgebung, mit motivierten, auch jüngeren Menschen gemeinsam Bewegung zu machen. Ich bin viel in Fitnessstudios unterwegs. Ich kenne keinen jungen Jugendlichen oder Junggebliebenen, der vielleicht abfällig über einen älteren Menschen urteilen würde, der im Fitnessstudio trainiert. Ganz im Gegenteil, diesen Zuspruch, den man bekommt, diese vielleicht auch Motivation, die man da mitnehmen kann, warum nicht? Mhm. Aber es muss nicht das Fitnessstudio sein, das ist komplett richtig. Ich kann zu Hause mit eigenem Körpergewicht anfangen und wenn mein eigenes Körpergewicht dann zu leicht für mich wird, weil ich zu gut bin, brauche ich einfach Zusatzgewichte. Das können natürlich Kurzhanteln sein oder Kettlebells oder so moderne Trainingsgeräte, aber genauso gut einfach nur eine Mineralwasserflasche oder einen Rucksack, den ich mit Gewichten fülle.
Ah, das ist natürlich praktisch. Mhm. Und zu den Übungen kommt man wahrscheinlich auf verschiedenen Wegen. Gibt es auch Kurse dazu, denke ich mir. Oder wenn jemand im Internet gut unterwegs ist, kann man da bestimmt auch einiges finden.
Genau, wir finden sehr gute Videos mittlerweile, gute Videoanleitungen. Ich empfehle natürlich eher, jemanden dazu zu nehmen, der mir einmal zeigt, wie das geht. Das kann ein Personal Trainer sein oder eine Personal Trainerin. Das kann natürlich auch der Physiotherapeut, die Physiotherapeutin sein. Das kann ein Bekannter sein, ja, der das regelmäßig macht. Oder ich gehe mal in ein Studio, hole mir dort doch eine Trainerin, einen Trainer, eine Unterstützung, um mir zeigen zu lassen, wie sollen diese Übungen richtig aussehen. Dann mache ich sie zu Hause alleine und dann hole ich mir immer wieder ein Update, um neue Ideen zu kriegen, neue Übungen zu bekommen, damit es einfach nicht langweilig wird.
Mhm. Ja, das ist ein sehr guter Tipp. Kann man auch was falsch machen bei den Übungen?
Prinzipiell ja. Ja, wenn ich jetzt zu viel Gewicht auflade und die Übungen nicht sauber ausführe, kann man sich auch verletzen. Also alle, die uns jetzt zuhören und vielleicht schon Rückenbeschwerden haben oder gewisse Gelenksbelastungen, Gelenksprobleme haben, bitte mit betreuenden Arzt oder der Ärztin absprechen oder mit den Physiotherapeuten und dann geeignete Übungen geben lassen. Aber Krafttraining ist für jeden Menschen sinnvoll. So krank unter Anführungszeichen kann man kaum sein, dass dann nicht Krafttraining doch einen Benefit bringt.
Mhm. Und Krafttraining, also Sie haben vorher schon genannt, eine Mischung aus Krafttraining und jetzt Konditionstraining wahrscheinlich oder eben so kleine Bewegungen wie jetzt auch spazieren gehen. Ja? Eine Mischung wäre ganz gut. Wie viele Minuten Krafttraining wären denn optimal in der Woche?
Bei einem Krafttraining geht es mir gar nicht so sehr um die Minuten. Das kann man unterschiedlich machen. Man sollte mindestens einmal in der Woche einen Krafttrainingsreiz setzen. Mhm. Der bringt schon unheimlich viel. Zweimal in der Woche wäre schon sehr, sehr gut. Und all die, die sagen, ich will mir nicht zweimal in der Woche eine Dreiviertelstunde, wird das dann vielleicht dauern, Stunde Zeit nehmen, die können das auch aufteilen. Dann sage ich, ich mache jeden Tag vielleicht nur eine Übung, dann dauert das gar nicht besonders lange und schon komme ich auch in eine regelmäßige Bewegung hinein. Beim Krafttraining geht es nicht um die Zeit, es geht nicht um die Herzfrequenz, es geht darum, dass der Muskel auch wirklich ein bisschen brennt. Mhm. Also Übungen zu machen, die ich 20, 30, 40 Mal ausführen kann und eigentlich nicht viel spüre, die bringen auch nicht viel. Lieber ein bisschen weniger Wiederholungen, am Anfang gern noch so bei die 20 und dann ruhig ein bisschen weniger und dann darf der Muskel ein kleines bisschen brennen, weil dann wächst er. Dann wissen wir, dass es weitergeht.
Mhm. Wenn ich jetzt brennende Muskeln höre, dann denke ich auch an meine Yogastunden manchmal. Ich weiß, wir haben relativ viele weibliche Hörerinnen und es ist immer noch traditionell eine Sportart, die mehr von Frauen gemacht wird. Würde das dann auch, und natürlich gibt es verschiedene Yoga-Arten, gell? Aber das würde eventuell auch zum Krafttraining dazu passen, oder?
Ja, genau. Sie haben es richtig gesagt. Es gibt ganz unterschiedliche Yoga-Arten. Yoga kann sehr entspannend sein. Ein Flow-Yoga, wo es um fließende Bewegungen geht, auch um den Kopf ein bisschen frei zu bekommen, in der Gruppe gemeinsam Zeit zu verbringen und an der Beweglichkeit zu arbeiten. Wir haben leider das Problem, dass immer die sehr beweglichen Menschen sehr gerne ins Yoga gehen, genau. Ja, die das eigentlich nicht brauchen. Aber Yoga kann natürlich auch anstrengend sein. Trainiert sehr gut die Rumpfmuskulatur. Und die ist sehr wichtig. Aber man darf auch ruhig zusätzlich noch ein paar Übungen dazu machen. Die kann man auch ins Yoga mit einbauen. Also Yoga ist schon mal ein sehr, sehr guter Anfang.
Mhm. Und zum Thema Beweglichkeit, ich höre das immer wieder, ja, besonders von männlichen Freunden. Na, ich bin ja so unbeweglich, ich kann nicht Yoga machen. Aber dann würde man halt ein bisschen beweglicher werden, gell?
So ist es, genau. Dann sollte man eigentlich was tun. Man geht aber dann oft nicht gerne hin, weil man sich vielleicht auch komisch fühlt. Weil die Profis dort ganz wilde Verrenkungen schaffen und man sich selber etwas eigenartig vorkommt. Also ganz ehrlich, keine Gedanken machen. Ja? Auch ab einem gewissen Alter sollte man bei sich sein und nicht zu viel Wert darauf legen, was andere Menschen von einem halten. Der Gesundheit tut es gut, wenn es Spaß macht, das ist eine tolle Bewegungsform und kann ich absolut empfehlen.
Mhm. Wie verändert sich denn der Körper mit zunehmendem Alter und welchen Einfluss hat da die Bewegung auf diesen Prozess?
Das ist der Grund, warum ich mit dem Krafttraining angefangen habe. Wir verlieren Muskelmasse. Und wir verlieren ab dem 25., 27., 30. Lebensjahr irgendwann mal dort, da sind sich die Studien nicht ganz einig, etwa 1% Muskelmasse pro Lebensjahr. Das heißt, die ersten 10, 15, 20 Jahre sind noch relativ egal, die merkt man noch nicht so, aber spätestens ab dem 60., 70. Lebensjahr merken wir das. Und wir wissen aus Untersuchungen, dass dieser Muskelabbau ab dem 60. Lebensjahr so massiv zunimmt, dass es dann 3% pro Jahr plötzlich sind. Und wenn ich mir das mal zusammenrechne, kann ich in einem höheren Alter schnell mal 50% meiner Muskelmasse verlieren. Und das führt dazu, dass ich mich schwach fühle. Das hat nichts mit Alter zu tun. Dass ich gewisse Dinge nicht mehr erledigen kann, dass ich keine Lust mehr habe, tolle Erlebnisse zu haben, wie eine Bergwanderung zu machen, sondern ich immer mehr vereinsame, zu Hause sitze und eigentlich oft nicht vor die Tür gehe, weil ich Angst habe, ob ich die Stiegen noch schaffe und ob ich überhaupt nochmal zurückkomme. Und das führt zu Isolation, zu Einsamkeit und das will niemand haben. Also ran an die Hanteln, Kraft aufbauen, ja, wirklich mit dem eigenen Körpergewicht mal anfangen, in gemeinsame Kurse gehen, ob es ein Yogakurs ist oder etwas, was im Bezirk angeboten wird, wo man gemeinsam Kraftübungen macht. Und das stärkt auch das soziale Gefüge, das macht absolut Sinn.
Mhm, genau, dann kann man gleich zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen, wie man so schön sagt. Also das soziale Gefüge ist natürlich auch wichtig, besonders im Alter. Gell?
Ja, und dieses Krafttraining hat viel mehr Wirkungen, nämlich nicht nur auf unseren Körper, sondern auch auf unseren Geist. Und Kraft- und Ausdauertraining, und da haben wir jetzt in der Sportmedizin extrem gute Daten, Studiendaten dazu, können auch das Risiko für Demenz verlangsamen. Wir können es nicht ganz auflösen, das wäre zu schön, aber laut ein paar aktuellen Studien kann ich das Demenzrisiko um 10 Jahre nach hinten verschieben. Das macht aber einen Unterschied, ob ich noch 10 Jahre mit oder ohne Demenz in meinem Leben verbringe. Ich kann das Risiko für Depressionen um bis zu 30% reduzieren. Ich kann sehr gut den Stress senken. Und der ist auch im höheren Alter mit den Enkelkindern und allem rundherum, weil man ist ja in Pension und hat ja eh Unmengen Zeit, auch teilweise nicht zu vernachlässigen. Und da kommt jetzt für mich auch das Ausdauertraining ein bisschen ins Spiel, weil Ausdauertraining, und ich hoffe, die meisten von Ihnen sind schon draußen und gehen gerade, kann man einfach mit Spazierengehen schon gut umsetzen. Das ist nicht viel Aufwand, das könnte man nur regelmäßig machen, und denken Sie an die 150 Minuten pro Woche, die ich gerne hätte, als absolutes Mindestmaß. Mehr geht natürlich immer, da spricht nichts dagegen. Also alle die, die jetzt zuhören und sagen, ich gehe doch eh jeden Tag 2x30 Minuten spazieren, hervorragend, machen Sie auch ein Krafttraining, dann bitte nutzen Sie das. Und all die, die sagen, eigentlich mache ich gar nichts, es wird höchste Zeit, vor die Tür zu gehen.
Da fällt mir auch dieses Nordic Walking ein. Das wird doch oft mit den Stöcken gemacht, oder? Bringt es dann auch ganz gut was für die Muskeln?
Absolut. Ob ich das jetzt im normalen, klassischen Spazierengehen, wie man es so kennt, macht, oder mit Nordic Walking Stöcken, das hat viele Vorteile. Erstens wird der Oberkörper mit beansprucht. Und jetzt ganz ehrlich, es gibt Sicherheit. Ja, ich habe noch 2 Stöcke mit, wenn ich vielleicht nicht mehr so gut auf den Beinen bin, wenn da eine Gehsteigkante oder ein instabiler Untergrund kommt, es ist noch Winter, es ist mal wo ein bisschen Schnee, man traut sich nicht hinaus, da können so Stöcke einfach an Sicherheit bieten und sind ein gutes Trainingsmittel.
Für alle, die Zeitpolster noch nicht können, möchte ich jetzt ganz kurz noch unser Konzept erklären. Es passt nämlich gerade sehr gut dazu. Wenn Sie nämlich niemanden haben, mit dem Sie spazieren gehen können und alleine nicht so gern gehen, wie meine Mutter zum Beispiel, dann könnten Sie bei Zeitpolster anfragen. Wir vermitteln sehr kostengünstige Betreuungsleistungen. Und das Besondere ist, dass die Helfenden, die sich jetzt für andere Menschen engagieren, die Stunden gut geschrieben bekommen für später, wenn sie selber Hilfe brauchen. Also das wäre noch eine gute Möglichkeit. Aber Sie haben auch gesagt, natürlich, es gibt Gruppen, es gibt Sportgruppen. Also auch unter die Leute gehen ist wahrscheinlich etwas, wofür Sie auch als Arzt sehr plädieren.
Absolut. Und wenn ich doch noch meinen Freundeskreis hoffentlich habe und Beziehungspersonen habe, und sei es die Kinder oder die Enkelkinder, kann man mit denen ja auch auf einen Spaziergang gehen und die Gedanken und die Gespräche beim Spaziergang teilen und nachher auf den Kaffee gehen oder auf die Mehlspeise. Und dann habe ich mich vorher ein bisschen bewegt und jeder wird spüren und jede wird spüren, wenn man an der frischen Luft Bewegung macht, wie gut das dem Kopf tut. Und dann sind oft die Gedanken ein bisschen freier, die Probleme ein bisschen greifbarer, weil sie verschwinden ja nicht, aber die Lösung fällt leichter.
Was machen wir mit dem inneren Schweinehund? Es gibt doch sehr viele Leute, die einfach vielleicht im Leben generell nie oder sehr wenig Sport gemacht haben und die sagen, ach, ich schaffe es einfach nicht, mich zu motivieren. Gibt es da irgendwelche Tricks oder Tipps?
Ja, also diesen inneren Schweinehund haben wir alle. Sie haben schon gesagt, ich bin sehr sportlich, ich mache sehr viel, ich habe denselben inneren Schweinehund. Hm. Der Unterschied bei mir ist einfach, dass ich durch die Regelmäßigkeit, die ich mache, und ich bin jetzt 47 Jahre alt, ich habe vor knapp 20 Jahren mit Sport erst begonnen, ich war sehr unsportlich bis dahin, durch die Regelmäßigkeit und das gute Gefühl, das mir diese Bewegung gibt, eine Regelmäßigkeit aufgebaut habe. Und die will ich wieder haben. Ich will das Gefühl danach haben. Das ist auch das, was mir die meisten meiner Patientinnen und Patienten sagen. Ich habe nicht nur Marathonläuferinnen und Läufer bei mir in der Ordination, sondern ganz normale Menschen. In jedem Alter. Meine ältesten Patienten sind Mitte 80, ja, die einfach mehr Bewegung in ihr Leben bringen wollen. Und wo wir dann auch einfach sagen, probier es mal aus, vertrau uns mal, mach es, mach nicht zu viel mach es regelmäßig und genieße das Gefühl danach. Und das ist das, was mir eigentlich alle sagen, dass dieses Gefühl danach etwas wahnsinnig Schönes ist, ein bisschen vergleichbar mit einer Dusche oder mit dem Zähneputzen. Ja, müssen wir uns jeden Tag motivieren zum Zähneputzen? Eigentlich nicht. Ja, das passiert vollautomatisch, weil es eine Routine geworden ist. Also Verpflichtungen schaffen, etwas ausmachen mit jemandem. Wenn ich sage, am Dienstag gehen wir um die und die Uhrzeit spazieren, dann werde ich nicht einfach einen Rückzieher machen. Oder die Person steht vielleicht vor meiner Tür und sagt, komm, wir haben das ausgemacht, komm mit, wir gehen jetzt. Dann das sehr regelmäßig machen, nicht nur einmal in der Woche, weil dann vergesse ich das wieder, wo ich schon war, sondern regelmäßig und dann spüre ich immer öfter, wie gut mir das tut. Und bevor ich eigentlich den inneren Schweinehund aufkommen lasse, bin ich schon in Bewegung, kriege schon das gute Gefühl und sage, du hast heute keine Chance gegen mich.
Sehr gut. Manchmal muss man sich selber überlisten. Gell? Also ja. Das habe ich auch schon gemerkt, dass das auch funktionieren kann.
Die meisten Menschen wollen einfach zu schnell zu viel. Und das in allen Altersgruppen. Ob das ein Jugendlicher ist, jemand Mitte 40 oder mit 60 oder 70 Jahren. Ich will jetzt innerhalb von 3 Tagen mein Leben retten. Das wird sich nicht ausgehen. Das heißt, ich muss das vernünftig anfangen, niedrig intensiv beginnen, mit Spazierengehen und leichten Übungen. Das immer wieder zu machen und dann zu steigern, damit das gute Gefühl sich auch steigert. Wenn ich zu schnell zu viel will, werde ich mich überlasten. Was dann passiert, es tut mir was weh, die Schulter, das Knie oder die Hüfte. Und was kommt in meinen Kopf? Ich darf doch gar keinen Sport machen oder Bewegung machen, weil das ist ja schlecht für mich. So ein Blödsinn. Ja, Bewegung ist immer gut, aber richtig anfangen. Und wer es nicht schafft, soll sich einfach Hilfe holen. Dafür gibt es Spezialisten und Spezialistinnen, die mir raten können.
Wie lange dauert denn das, bis so etwas eine Routine wird?
Ja, da gibt es auch unterschiedliche Daten, so um die 6 bis 8 Wochen, manche sagen 50 Tage, manche 60 Tage. Also es ist so ein bisschen unterschiedlich, aber ich würde sagen, nach 3, 4 Wochen passiert schon mal ganz was Großartiges. Also diese Zeit auf jeden Fall abwarten. Nicht sagen, ich habe es jetzt 5 Tage gemacht oder 1 oder 2 Wochen gemacht, ich habe nichts gespürt, das bringt nichts. Sondern dranbleiben und es zumindest einmal für 6 Wochen durchziehen. Und wenn dann nichts passiert, dann nicht aufhören, sondern dann Hilfe holen. Weil dann macht man irgendetwas falsch. Ich habe in meinen über 20 Jahren in meiner Ordination noch niemanden kennengelernt, der, wenn er es richtig angefangen hat, keine Freude an Sport und Bewegung entwickelt hat. Aber viele machen am Anfang Fehler und das banale Anfangen ist nicht mal nicht so schwer. Aber wenn es doch nicht funktioniert, dann hole ich mir Spezialisten dazu.
Sie haben vorher schon angesprochen, dass gegen Demenz und auch Depressionen die Bewegung sehr hilfreich sein kann. Gibt es noch andere Krankheiten, besonders altersbedingte Erkrankungen, denen vorgebeugt werden kann?
Ja, ganz, ganz wichtig eigentlich die Osteoporose. Ja, ein ganz Riesenthema im Alter, speziell für Frauen, aber auch Männer betrifft das natürlich durch die hormonelle Umstellung, sind die Knochen nicht mehr stabil. Und dann kommt ein zweiter Punkt dazu, das ist das Sturzrisiko. Und wir wissen mittlerweile, dass ein Sturz zu Hause oder auf der Straße einen Schenkelhalsbruch auslösen kann. Und das ist ein Bruch eines großen Knochens. Also eigentlich sollte das ja auch wieder gut werden. Aber wir wissen, wenn die Patientinnen und Patienten dann ins Krankenhaus kommen, operiert werden müssen und dann überhaupt noch ein bisschen liegen müssen, um das ausheilen zu lassen, dass sie meist irgendwelche Infektionskrankheiten kriegen und nie wieder lebendig dieses Krankenhaus verlassen. Das heißt, die Folge einer Schenkelhalsfraktur ist oft eine Lungenentzündung oder eine andere internistische Erkrankung, die dann komplett zum Versagen des Systems führen. Das kann man aufhalten, weil mit Krafttraining und mit wenig kann ich die Schnellkraft meiner Muskulatur verbessern. Ein bisschen ein Beweglichkeitstraining dazu machen. Und dann ist diese Teppichkante, die ich übersehen habe. Ich stolpere kurz, ziehe diesen Fuß ganz schnell nach vorne, es kommt ein kurzes Hoppala, aber kein Sturz und ich gehe einfach weiter. Und das passiert mir natürlich in der Nacht noch eher, wenn ich schlecht sehe, in der Nacht vielleicht mal auf die Toilette muss, aber auch untertags. Und schon erspare ich mir die ganz furchtbaren Auswirkungen, die so ein Sturz auslösen kann, indem ich einfach schneller reagieren kann und kräftiger bin. Dafür müssen Sie kein Arnold Schwarzenegger werden.
Also das ist natürlich auch wichtig, dass man dann schon den ganzen Körper ein bisschen trainiert, also die Arme und die Beine und den Rumpf wahrscheinlich auch, gell, dass die Stabilität da ist.
Ja, das ist es. Und gerade die großen Muskelgruppen gehören trainiert. Ja, jetzt kann ich natürlich meinen Bizepsmuskel trainieren, der hat keine besonders große gesundheitliche Relevanz. Ich muss die Beinmuskulatur trainieren, wenn ich aufstehen möchte, dass ich ohne Hilfe mich anzuhalten aus einem Sessel wieder hochkomme. Vielleicht auch aus einem tieferen Sessel oder einer Couch wieder aufstehen kann, ohne Hilfe zu brauchen. Das ist ein Kraftthema und sonst eigentlich nichts. Natürlich kann eine Hüftarthrose, Kniebeschwerden das alles schwieriger machen. Aber im Prinzip kann der Muskel sehr viel dabei tragen, dass die Gelenke besser funktionieren.
Welche Rolle spielen denn die Ernährung in Kombination mit der Bewegung? Möchten Sie dazu noch was? Wir haben auch eine eigene Ernährungsfolge noch bei unserem Podcast, aber das passt natürlich sehr gut dazu.
Da gibt es ein ganz, ganz wichtiges Thema und das ist eigentlich Eiweiß. Ja, wir wissen, dass es eine Eiweißunterversorgung im Alter gibt, weil die Ernährung einfach etwas eingeschränkter ist. Für all die, die sich immer zu Hause etwas zu essen machen müssen, die nicht regelmäßig irgendwo essen gehen oder gekocht bekommen, man wird einfach ein bisschen faul, man wird ein bisschen nachlässig und sagt, das passt schon, von dem bin ich auch satt. Ich tue ja nicht viel, ich brauche auch nicht viel. Achten Sie mir bitte speziell auf das Eiweiß, weil das für viele Dinge sehr, sehr wichtig ist, für das Immunsystem, aber auch für die Kraftentwicklung. Und wenn ich zu wenig Kraft habe oder zu wenig Eiweiß habe, dann kann ich keinen Muskel aufbauen. Oder der Muskel verschwindet immer weiter, das nennt man Sarkopenie. Und das ist mittlerweile eine Krankheit. Und die über 60-Jährigen sind über 20%, die schon so einen Muskelschwund, einen wirklich pathologischen Muskelschwund haben. Und dagegen kann man arbeiten mit Krafttraining, aber das Krafttraining braucht Bausteine. Und das ist das Eiweiß, da ist die Ernährung entscheidend. Und achten Sie mal auch auf ausreichend Kohlenhydrate, weil die sind das Benzin für die Muskulatur. Das heißt, wenn ich einen längeren Spaziergang, eine längere Wanderung machen möchte, weil ich schon ein bisschen fitter bin und vielleicht irgendwo in den hügeligen Regionen unterwegs bin, dann brauche ich ausreichend Kohlenhydrate. Ja, also Kartoffeln, Reis, Gebäck, damit mein Muskel auch richtig Treibstoff hat.
Das heißt, wenn jetzt jemand sich sehr motiviert fühlt nach dieser Folge und sagt, ich starte jetzt mit dem Krafttraining, macht es dann auch Sinn, ganz besonders auf die Ernährung zu schauen, braucht man dann Zusatzpräparate oder genügt es durch pflanzliche, tierische Ernährung, dass man das so aufnimmt? Was würden Sie da empfehlen?
Das genügt im Prinzip. Also wir wissen, dass die Basisernährung entscheidend ist. Man kann sich das ein bisschen wie eine Pyramide vorstellen. Wenn der Sockel dieser Pyramide, der untere Bereich nicht passt, brauche ich nicht oben an der Spitze anfangen, mit Nahrungsergänzungsmitteln zu arbeiten. Nahrungsergänzungsmittel, und der Name sagt es eigentlich schon recht schön, ist eine Ergänzung. Das heißt, es gibt immer mal Tage, wo es sich nicht so gut ausgeht, wo ich doch mein Krafttraining geplant habe schon, wo ich ins Studio gehe oder in einen Gruppenkurs gehe und irgendwie ist der ganze Tag verhext, weil die Enkeln, die Kinder, wer auch immer, einfach viel zu viel Energie gebraucht haben und ich bin nicht zum Essen gekommen. Dann ist doch einmal ein Eiweißshake, ein Eiweißriegel eine gute Möglichkeit, aber es soll kein Nahrungsersatz werden. Wir können mit sehr natürlichen Lebensmitteln, pflanzlich und auch tierisch, eine sehr gute Eiweißversorgung hinkriegen, aber wir brauchen nicht wenig Eiweiß, also da muss man schon drauf achten, so im Vorbeigehen passiert das nicht. Und wenn ich mal denke, jetzt will ich aber heute noch mein Krafttraining machen und eigentlich habe ich nicht gescheit gegessen, dann ist das mal eine gute Idee. Aber dann sollte ich mir natürlich auch überlegen, das sollte mir nicht so oft passieren und ich sollte öfter über meine Ernährung nachdenken, mich vielleicht nicht zu sehr einteilen lassen.
Genau, soll ja auch schmecken und die Ergänzungsmittel sind ja meistens nicht wirklich schmackhaft.
Nein, zumindest nicht auf Dauer. Also auf Dauer schmeckt das alles sehr ähnlich, sehr monoton. Das ist mal nett so zwischendurch, aber wenn ich mich nur von dem ernähre, das macht mich nicht glücklich. Und Essen ist was Wunderschönes. Da kann man auch noch zur Ernährung ein bisschen sagen, wenn ich mich viel bewege oder mehr bewege, darf ich auch mehr essen, ohne zuzunehmen. Viele ältere Herrschaften haben ein bisschen die Angst, dass sie lieber weniger essen, weil sie sagen, ich nehme sonst dauernd zu und Übergewicht ist nicht gesund. Das wissen wir alle. Aber wenn ich mich mehr bewege, dann verbrauche ich mehr Energie. Dann kann ich natürlich auch mehr essen. Und im Alter gibt es auch einfach oft das Problem, dass man gar keinen Hunger hat. Warum? Weil der Grundumsatz des Körpers schon so gering ist, weil wenig Muskelmasse da ist. Und das kann man wieder ankurbeln. Und dann isst man auch wieder mit mehr Freude und mit mehr Genuss.
Na, das ist ja wirklich auch eine gute Motivation, wie ich finde. Was sagen Sie, welche Rolle spielen denn technologische Hilfsmittel heutzutage? Da gibt es eine große Auswahl an Apps und auch an verschiedenen Wearables, also an Fitnessuhren, sagt man auch, glaube ich, im Sprachgebrauch dazu. Im Alter macht es denn Sinn? Weil ich glaube, man kann da schon sehr viele Informationen daraus bekommen, oder?
Absolut. Und ich glaube, da gibt es zwei sehr zwiegespaltene Meinungen dazu. Die einen lieben Technologie, auch im Alter. Es macht ihnen unheimlich Spaß. Ich habe einen 75-jährigen Patienten, der kommt mit seinem Tablet zu mir, hat eine Smartwatch und trackt alles, was er so tut und zeigt mir ganz stolz seinen Fortschritt. Das ist doch großartig. Und ich habe aber auch Menschen, die sagen, oh Gott, muss ich denn das verwenden? Nein, sie müssen nicht. Es kann eine Motivation sein. Es ist etwas, was so in Form auch von Gamification, also spielerischer Ansatz, einfach wirklich Spaß machen kann. Ob das jetzt so eine Sportuhr ist, wie ich jetzt eine trage, ob es eine App ist. Wir entwickeln auch gerade so eine Art App, die sehr einfach sein soll, die sehr auf eine Zielgruppe der Bewegungsanfänger abzielt. Momentan ist es noch in einem Business-Setting, aber sie wird mal straight heißen, sie heißt schon straight und soll genau das abdecken, dass man eine ganz einfache Anwendung hat, wo ich auf einen Blick sehe, erfülle ich meine Mindestempfehlungen der Weltgesundheitsorganisation diese Woche, weil dieses System einerseits direkt tracken kann über das Handy, also ich brauche gar kein Variable dazu. Mhm. Ein Smartphone haben doch schon einige Menschen mittlerweile. Ich kann aber auch manuell etwas eingeben. Also wenn ich sage, ich will das einfach gar nicht, dass jetzt über GPS verfolgt wird, wo ich bin, dann kann ich, nachdem ich zu Hause war, einfach diese App öffnen, eine gewisse Bewegungszeit eingeben. Und schon habe ich das gespeichert und muss mir nicht in einen Kalender schreiben oder auf einen Zettel schreiben, den ich jetzt im Schluss nicht wieder finde. Ja, und dann habe ich das alles drinnen, es wird zusammengerechnet, das Krafttraining wird da drinnen auch vermerkt und schon kann ich mir jeden Tag anschauen, bin ich noch in den letzten 7 Tagen, weil es ist ja nicht immer nur von Montag bis Sonntag gerechnet, sondern in den letzten 7 Tagen rückwirkend auch wirklich in dem Bereich, wo ich sein sollte. Kann sehr unterstützen, kann Spaß machen. Muss überhaupt nicht sein. Für all die, die sagen, lass uns mit dem in Ruhe, überhaupt kein Problem, gehen Sie raus, bewegen Sie sich.
Ja, ich verstehe. Und aber diese Devices, also diese verschiedenen Geräte, die zeigen ja auch den Blutdruck oder jetzt die Atemfrequenz und solche Sachen an. Das kann ja schon auch sehr hilfreich sein, gerade im Alter, oder?
Kann es. Und wenn ich jetzt diese Geräte noch weiter denke, können sie Herzrhythmusstörungen erkennen. Vorhofflimmern, eine Krankheit, die im Alter relativ häufig auftritt, die wahnsinnig gefährlich ist, weil man sie oft beim Arzt nicht erkennt, weil es zu dem Zeitpunkt einfach gerade nicht da ist, sondern irgendwann dazwischen passiert und das kann dann Thrombosen auslösen, also irgendeinen Schlaganfall oder eine Durchblutungsstörung in der Lunge, all diese Dinge können da ausgelöst werden und das erkennt diese Uhr. Die misst den ganzen Tag meinen Herzschlag und gibt mir Alarm und sagt, da stimmt was am Herzschlag nicht. Und für all die, die das manchmal spüren und sagen, komisch, immer wenn ich zum Arzt gehe, habe ich das aber nicht, können das ein bisschen den restlichen Tag überwachen. Das macht Sinn. Beim Blutdruck bin ich ein bisschen vorsichtig. Diese Handgelenksmessungen überzeugen mich noch nicht. Mhm. Ja. Da muss noch ein bisschen was tun, weil die klassischen Oberarmmessgeräte auch für zu Hause sind super. Aber die Handgelenksmessungen, die liefern noch keine wirklich verlässlichen Ergebnisse. Da soll man sich nicht irritieren lassen. Und generell sollen diese Tools unterstützen, aber sie sollen nicht nerven. Und sie sollen mir keine Angst machen, weil ich dann in der Nacht zum Beispiel in der Früh sehe, ich habe in der Nacht nicht gut geschlafen. Ich habe, das nennt man dann Nightly Recharge, also das Aufladen in der Nacht oder Body Battery nennen das andere Hersteller, die Körperbatterie. Eigentlich recht spannend, ja. Und ich sehe dann einen gewissen Wert und weiß, wie gut bin ich regeneriert. Und wenn das andauernd schlecht ist, dann kann ich mir schon mal Gedanken darüber machen, ob irgendetwas in meinem Schlafrhythmus vielleicht nicht passt. Vielleicht muss ich doch zu oft in der Nacht aufstehen. Aber wenn das nur hin und wieder ist und ich mich eigentlich gut fühle, dann würde ich mich dann nicht verrückt machen lassen. Mhm.
Wie sehen Sie denn diese Entwicklung, also jetzt eben durch diese technologischen Hilfsmittel, und da gibt es ja jetzt schon so viele, sehen Sie irgendeine Entwicklung, die sich jetzt für die Zukunft auch auswirken könnte? Was glauben Sie, wie schaut die Fitness im Alter in 15, 20 Jahren aus?
Ja, das wird sehr spannend. Es tut sich ja unheimlich viel, auch mit AI, also mit künstlicher Intelligenz, geht das alles unheimlich schnell. Also wir haben jetzt so, wie wir sind, auf der Überholspur plötzlich und es fliegt die Technologie nur an uns vorbei. Zwei Dinge, die sich etablieren werden, glaube ich, und die ich sehr sinnvoll finde. Das eine ist, dass diese Geräte auch eine Aufzeichnung haben, ob es mir auch wirklich gut geht. Das heißt, die Angehörigen, die Freunde, können sich sicher sein, dass die Mama, der Papa, dass sie wohlauf sind. Wenn ein Sturz passiert, wird sofort Alarm gegeben. Da hatte man früher eigene Sturzsysteme gebraucht, die relativ teuer waren. Die musste man sich auch leisten. Das ist dann direkt vielleicht mit der Rettungszentrale in Verbindung gekommen und schon ist der Rettungswagen vor der Tür gestanden, weil vielleicht dieses Device mal runtergefallen ist. Das ist alles viel moderner und einfacher. Die Meldung kann an den Angehörigen erfolgen. Der ruft mal dort an, dann hebt keiner ab, dann aktiviert man vielleicht den Nachbarn, der noch hinschaut oder fährt mal hin und schaut nach dem Rechten. Das gibt allen Sicherheit. Diejenigen, die alleine zu Hause leben und wissen, wenn mir was passieren sollte und ich doch mal mir nicht gut ist und ich falle um, weiß ich, dass jemand kommt und mir hilft. Und diejenigen, die als Betreuerinnen und Betreuer da sind, um zu sagen, ich weiß, der Person geht's gut, ich sehe, dass da Bewegung passiert, dass da alles in Ordnung ist. Das finde ich sehr gut. Und was technologisch in Zukunft noch sehr spannend sein wird, ist die Blutzuckermessung. Also die gibt es ja mittlerweile aus dem Diabetes mit Sensoren, die man in die Haut setzt. Das ist nur immer noch mit einem Stich in Verbindung und sehr, sehr teuer. Also für den Normalanwender nicht realistisch. Und das soll über so Devices funktionieren. Direkt durch die Haut den Blutzucker zu bestimmen. Und damit könnten wir Diabetes vielleicht besser verhindern. Und Diabetes ist eine Krankheit, die zu sehr vielen Problemen im Alter führt. Weil es die Gefäße krank werden lässt, Atherosklerose, Gefäßverkalkung. Und das führt zu Schlaganfall und zu all den Problemen, die im Alter dann auch zu Problemen führen. Wird spannend.
Ja, ja, ja. Und es passiert einfach so viel und es geht so schnell. Also die Entwicklungen heutzutage, das ist ja wirklich rasant.
Und es wird einfacher. Das ist auch etwas Schönes. Wir kennen mittlerweile Sprachsteuerung. Ich muss das Device dann nicht mehr bedienen händisch, weil ich das Display vielleicht nicht lesen kann, ja, weil das einfach zu klein ist für mich, sondern ich spreche mit diesem Device. Und wir haben auch vorher schon ein bisschen über diese Einsamkeit und die sozialen Dinge gesprochen. Es ist halt nur ein Computer, aber es ist dann trotzdem eine Stimme, die sehr echt klingt und die mir ein bisschen ein Feedback gibt. Und wenn ich nur sage, liebes Device, wie wird das Wetter heute? Wo soll ich heute spazieren gehen? Oder soll ich halt lieber Indoor-Sport betreiben, weil das Wetter heute nicht so schön ist? Und dann kriege ich eine Antwort, die formuliert ist, die nach einer Menschenstimme klingt. Ist doch netter, als einfach nur in den Fernseher zu schauen.
Das stimmt auch wieder, genau. Super, da haben wir jetzt schon ganz, ganz viel gesprochen. Eine Frage hätte ich noch zum Beispiel, also einerseits jetzt, was gibt es für konkrete 3 Tipps? Sie haben eh schon gesagt, jetzt Krafttraining und Spazierengehen in der frischen Luft, aber gibt es vielleicht auch noch etwas, was ich direkt in den Alltag mit einbinden könnte? Bewegungen, die ich vielleicht eh schon mache, dass ich da vielleicht gleich was einbaue, dass man auch wieder ein bisschen zum Austricksen vielleicht.
Absolut. Ich meine, darum habe ich das Ausdauertraining am Anfang so ein bisschen in den Hintergrund geschoben. Es ist natürlich wahnsinnig wichtig, aber das lässt sich ganz einfach in den Alltag integrieren. Wenn ich fit genug noch bin und auf meinen Beinen noch sicher bin, dann werde ich meinen Einkauf zu Fuß erledigen. Ich muss ja nicht den direkten Weg hinwählen. Ich könnte mal eine Runde durch den Bezirk drehen oder eine größere Spazierrunde machen auf dem Weg zum Einkauf. Zurück werde ich wahrscheinlich eher den direkten Weg wählen, weil ich dann auch meine Einkäufe zu tragen habe. Aber wenn ich die gut verteile, in einem Rucksack mitnehme, die Tragtaschen auch an den Seiten trage, ist das schon eine Form von Kraftausdauertraining, die Sinn macht. Und wenn ich die Fähigkeit habe oder mir die aneigne, dann zu sagen, so und heute diese 2 Stockwerke, die nehme ich nicht in den Lift, heute gehe ich zu Fuß. Und ganz bewusst mit dem Gewicht steige ich diese Stufen, habe ich überhaupt keinen Zeitaufwand und das wird jedes Mal besser. Wenn ich im 16. Stock wohne, wird das keinen Sinn machen. Ja, aber das ist ja eher die Ausnahme. Das ruhig in den Alltag integrieren, Bewegungen in den Alltag integrieren. Und wenn es allein darum geht, die Wohnung sauber zu halten, ist das auch schon eine Aktivität oder die Gartenarbeit, die kein klassisches Krafttraining ist, aber trotzdem die Muskulatur beansprucht. Und auch da mache ich immer wieder Bewegungen, die meine Kraft wieder ausbauen und steigern.
Wunderbar. Da hoffe ich jetzt wirklich, dass wir einige unserer Hörerinnen und Hörer motivieren konnten mit dieser Folge. Das, ja, vielleicht ist ja die eine oder der andere noch immer beim Spaziergang. Gratulation dann in diesem Fall. Dann würde ich einfach jetzt die letzte Frage stellen, die wir immer stellen in unserem Podcast, und zwar, was zählt im Leben?
Gesundheit. Ja, ist das Allerwichtigste. Gesundheit und soziale Kontakte. Es gibt viele Untersuchungen zu Longevity, zum langen, gesunden Leben, zum gesunden Altwerden. Diese 20 Jahre in Krankheit und in Einsamkeit stelle ich mir nicht sehr schön vor. Also gute soziale Kontakte sind auch damit verbunden, dass man in dem Leben noch etwas mitnehmen kann und was erleben kann. Und wir wissen aus den Untersuchungen, dass eigentlich die glücklichen Menschen am ältesten werden. Mein Ziel ist nicht 100 zu werden, wenn ich die letzten 40 Jahre nichts mehr davon habe. Mein Ziel ist, fit und gesund alt zu werden, lebenswerte Jahre zu haben. Und um das geht es bei mir. Das ist der Grund, warum ich auch so viel Sport mache und mich auch so viel für Bewegung einsetze, weil wir mittlerweile in der Sportmedizin und in der Präventivmedizin wissen, dass Bewegung der Schlüssel ist. Wir müssen es nur tun. Wir haben den inneren Schweinehund, ja. Und all die, die jetzt schon draußen sind, haben es schon verstanden und gehen schon. Und all die, die vielleicht noch auf der Couch sitzen, noch nicht ganz übermotiviert worden sind, sie haben jetzt 72 Stunden Zeit, damit anzufangen. Es gibt eine Regel, die kommt aus dem Verkaufstraining, dass wenn Sie in den nächsten 72 Stunden nicht Ihre erste Bewegungseinheit setzen, also einen längeren Spaziergang oder vielleicht das erste Krafttraining, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass Sie damit anfangen, bei unter 1%. Also legen Sie los, verschieben Sie es nicht auf überübermorgen, sondern fangen Sie heute oder morgen noch an und Sie werden die Lebensqualität genießen, die Sie bekommen.
Vielen Dank für dieses motivierende Gespräch.
Danke für die Einladung.
Danke fürs Zuhören. Wir freuen uns, wenn Sie diesen Podcast teilen und empfehlen. Es gibt noch keine Zeitpolstergruppe in Ihrer Umgebung? Gründen Sie doch eine. Alle Infos dazu unter www.zeitpolster.com.